Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Samuel von Pickwire. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Hi, Gude.
Guten Tag auch von mir. Wie war die Anreise? Ist ja immer die erste Frage hier.
Ging. Bisschen Komplikation mit der Bahn, aber es war dann im Endeffekt gut und ich war 2 Minuten vor Termin hier im Büro.
Das ist nicht immer so, dass die Gäste wirklich so pünktlich kommen. Das freut uns immer sehr. Wir hatten schon ein schönes Vorgespräch, deswegen freuen wir uns sehr, dass es heute geklappt hat nach einmaliger kleiner Verschiebung. Ich würde sagen, der ein oder andere, der wird dich und deine Firma wahrscheinlich schon kennen. Du bist aber natürlich schon seit einigen Jahren jetzt unterwegs, vor allem auch Pickwire, die Firma, mit der du hier bist, gibt es schon einige Jahre. Vielleicht erzählst du selber kurz, seit wann es euch gibt und wo ihr heute vielleicht so ein bisschen steht.
Genau, ich bin Samuel von Pickwire, der Gründer und Geschäftsführer. Wir haben angefangen ganz, ganz ursprünglich 2011, wirklich als Agentur. Ich will jetzt nicht so unfassbar weit ausholen, weil es wirklich schon viele Jahre sind. Wir kamen dann aber irgendwann zu Shopware, haben nach und nach angefangen, eine Warenwirtschaft zu entwickeln in Kundenprojekten. Dass das wirklich eine Warenwirtschaft wird, war uns am Anfang auch noch gar nicht so klar. Aber irgendwann nach dem zweiten, dritten Kunden haben wir gemerkt, dass das wirklich ein interessantes Produkt ist, was wir da mittlerweile geschaffen haben. Hatte noch keinen Namen damals auch, wir hießen damals auch anders. Und dann haben wir uns irgendwann haben wir gecheckt, hey, das ist doch was man verkaufen kann. Ne? Und dann haben wir uns einen Namen überlegt, haben den draufgeschrieben. Und so richtig los ging es dann ab 2015, wo wir dann wirklich aufgehört haben, Agentur zu sein und nur noch Pickwire zu machen. Und hatten halt einfach die Warenwirtschaft für Shopware. Da kennen uns auch sicher viele her. Ihr seid, glaube ich, mehr jetzt im Shopify-Kosmos, oder? Weiß ich, dass ihr mehr im Shopify-Kosmos seid. Aber das ist ja auch, wo wir gerade hingehen oder wo wir gerade mehr rein wollen. Deswegen bin ich auch hier unter anderem. Und weil ihr cool seid.
Danke.
Und deswegen kennen uns aber einige Leute wahrscheinlich aus diesem Shopware-Kontext. Da haben wir viele, viele Kunden. Und wir haben uns aber dann geöffnet irgendwann, vor gar nicht allzu langer Zeit, vor 1,5 Jahren, haben wir auch für Shopify dann eine Lösung uns rausgebracht und uns dahingehend geöffnet. War nicht mehr exklusiv für Shopware. Ja, und das ist da, wo wir heute stehen. Wir haben eine Warenwirtschaft für Shopify-Händler und für Shopware-Händler. Starker Fokus auf Kommissionieren, auf eigenes Lager, eigenes Fulfillment. Ja.
Das heißt aber so ein bisschen so, wenn man das so ein bisschen so die Road Journey sich anguckt, also am Anfang versuchen wir so ein bisschen so ein paar Zahlen, Daten, Fakten einzufangen, das interessiert in einem E-Commerce-Podcast die meisten Leute eigentlich am meisten. Wie viele Mitarbeiter wart ihr 2011? Ich glaube, da wart ihr zu dritt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wo steht ihr heute? Und vielleicht kannst du sagen, wie viel Umsatz ihr so ungefähr dieses Jahr machen wollt.
Genau. Plan dieses Jahr, genau. Mhm. Angefangen haben wir zu dritt in der Tat ungefähr. Dann ist das in dem Agentur-Game, wo wir drin waren, relativ lang so auf, sag mal, 5 bis 8 Leuten gewesen. Und dann ab 2015 ist dann die Rakete sozusagen gezündet. Und jetzt sind wir mittlerweile 65 Leute insgesamt. Und wir werden dieses Jahr mittleren 7-stelligen ARR machen. Das Coole an unserem Geschäftsmodell ist ja, ne, wir sind ein SaaS-Business, alle zahlen eine monatliche Lizenz. Sehr, sehr angenehm. Und ja.
Das ist schon ziemlich geil. Wenn wir jetzt so im ersten Teil versuchen, so ein bisschen so vielleicht einmal kurz so ein bisschen so die Growth Journey und so die Evolution of Pickwire, wenn ich so nennen darf, so einmal einzufangen, ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass du ja eigentlich von Grund auf eigentlich auch ein Techie bist, ne? Also sozusagen, genau, ja. Du verstehst Tech und Code wahrscheinlich ziemlich, ziemlich gut.
Genau, das ist auch immer noch unsere Kern-DNA. Also ich habe selber Informatik studiert in Darmstadt an der TU, wo auch in Darmstadt ist nach wie vor unser Büro auch heute, wohne ich auch. Und das spiegelt sich bei Pickwire total wider. Ne? Also wir entwickeln zum Beispiel alles selber. Fast die Hälfte unserer Leute sind wirklich Entwickler, die Software bei uns im Büro oder halt aus dem Homeoffice, aber ne, wir recruiten relativ lokal im Rhein-Main-Gebiet. Die Software entwickeln. Ne? Also wir sourcen da nichts aus, wir können immer flexibel auf Anfragen reagieren. Wir haben das alles, die ganze Qualität der Software, die wir auch erschaffen, die passiert wirklich bei uns selber. Wir haben das ganze Produktmanagement bei uns. Das ist auch mittlerweile ein Team von 4, 5 Leuten, die nur das Produkt managen. Und dann nochmal die ganzen Entwickler, also die Hälfte unseres Teams ist insgesamt auf dieser Produktseite und die andere auf der kommerziellen Seite ungefähr. Und das ist uns nach wie vor ganz, ganz wichtig. Also die Qualität der Software, aber auch der darunterliegenden Technik, damit wir einfach zukunftssicher auch bleiben und das auch in der Form auch noch in 5 Jahren so machen können. Wir waren uns immer wichtig, dass wir nicht in eine Sackgasse irgendwie rein entwickeln und dann, ja.
Wie würdest du das Produkt Pickwire eigentlich sozusagen, vielleicht bevor wir sozusagen das ganze Thema noch so ein bisschen tiefer reingehen, irgendwie so in 2 Sätzen vielleicht erklären? Weil ich glaube, vielleicht ist es erstmal ganz wichtig, bevor man diesen Podcast jetzt die nächsten 60 Minuten vielleicht noch hört, einmal auch zu verstehen sozusagen, was ist es eigentlich genau? Vielleicht auch noch gar nicht so tief in die Funktion reingehen, sondern sozusagen so, was ist es eigentlich?
Genau, ich mache das mal in drei Schritten. Also erstmal unser Motto, Onlinehandel leicht gemacht. Und die Kurzversion von Pickware ist, dass wir eine Warenwirtschaft für Onlinehändler sind. Ne? Wie gesagt, für Shopware und für Shopify. Und die etwas längere Version, du hast praktisch einen Shopify oder einen Shopware-Shop. Und sobald der Verkauf darin abgeschlossen ist, ne, und wahrscheinlich auch die Zahlung, da kommen wir dann ins Spiel. Ne? Also das ganze Thema Ware im Lager, dass du erstmal die Ware da hast, dass du auch weißt, an welchen Kunden muss ich jetzt welche Ware verschicken, welches Paket, am Ende eine Rechnung schreiben, Buchhaltungsthematiken mit Datev, diese ganzen Geschichten machen wir dann für dich. Da kannst du zu uns kommen und wir bieten dann eine Standardlösung an, die für einen fairen Preis das mehr oder weniger vollumfänglich für dich löst, alles, was nach dem Verkauf in deinem Onlineshop kommt.
Was ich grundsätzlich ganz spannend finde, ist, dass ihr ja vorher quasi die Agentur wart und du dann nicht gesagt hast, ey, ich habe hier die Idee, wir müssen das als SaaS für eine Firma bauen. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, wie es dann quasi von dem Switch von, wir machen eine Agenturdienstleistung, vielleicht auch im Shopware-Kosmos, hin zu der dann letztendlich eine Idee von Pickware kam?
Ja, auf jeden Fall. Also witzigerweise muss ich gerade dran denken, der erste Preis, den Pickware hatte, war sogar, glaube ich, ein Festpreis. Also das war nicht monatlich, da gab es gar keine monatliche oder dauerhafte Komponente, das war wirklich ein Festpreis, was mir heute geradezu lächerlich erscheint, weil, wie soll das denn funktionieren, ja?
Dafür wissen Sie, wie hoch der war?
Ich glaube, 1995 okay. Euro. Das war, glaube ich, 2014, so der allererste Pricing-Versuch. Das war kompletter Blödsinn.
Aber natürlich. War doch bei Shopware am Anfang auch so, oder? Dass sie die Lizenz sozusagen dann einmalig verkauft haben?
Bei Shopware war das auch so. Die hatten aber zumindest immer so eine Subscription-Komponente, die man auch irgendwie gebraucht hat für Updates und so weiter. Und mittlerweile sind sie ja noch viel stärker in diese Richtung gegangen, was für Software auch das einzig Logische ist. Ne? Ich meine, Software kann man nicht kaufen. Ich finde es immer noch lustig, wenn man online teilweise bei so, sagen wir mal, älteren Softwareanbietern so eine CD-Box sieht, so dieses, dieses Kaufen symbolisiert, dass du deine Sache so etwas Handfestes haben kannst, was bei Software einfach faktisch nicht der Fall ist. Software muss immer weiterentwickelt werden. Schnittstellen, gerade bei uns, Schnittstellen zu externen Systemen ändern sich, Sicherheitsupdates, Pflege, neue Features natürlich vor allem auch. Ja.
Wenn man früher seine Microsoft Office Box dann zu Hause nach Hause geschickt bekommen
hat. Das war teilweise auch diese Excel-Add-ons.
Ja, ja. Genau, und heute stellen, es gab ja so einen Teil, da hat jeder seine Software als so eine Box dargestellt. Ja. Egal, ob man jetzt wirklich eine Box bekommen hat oder nicht, es war einfach so eine Art Branding-Geschichte. Ja. Nee, genau, und ich würde was Ähnliches wiederholen, was ihr im Podcast vor zwei Wochen veröffentlicht habt mit dem Tonio. Bei uns gab es auch nicht den Plan, dass wir müssen eine SaaS-Software machen oder wir müssen dieses Produkt machen. So, es war so. Ich war ja Informatiker, irgendwie sind wir dann zu diesem Produkt gekommen, also sind da immer mehr so einfach, indem wir logisch über Kundenanforderungen nachgedacht haben und dann entstand immer so mehr von diesem Warenwirtschaftsthema. Am Anfang hatte das zum Beispiel gar keine Buchhaltung, das hatte keine richtige Lagerverwaltung, das war eher nur so ein Kommissioniertool. Und von da, der nächste Kunde hat dann noch ein paar Sachen gewollt, der wollte dann eben ein bisschen Lagerbestand verwalten und dann auch Buchhaltung. Und irgendwann ist uns so klar geworden, das ist doch ein Produkt eigentlich, das kann man als Produkt verkaufen oder muss man sogar als Produkt sehen, weil es ist einfach eins geworden. Dann war dieser Versuch mit dem Fixpreis komplett absurd, wie gesagt, heutzutage. und dann kamen wir danach relativ schnell, 2014, 15, zu diesem Monatsmodell, damals noch auch mit einer absurd niedrigen Höhe. Aber ja, so kam praktisch das Geschäftsmodell, kam erst nach dem Produkt auf jeden Fall. Und die Idee kam irgendwo irgendwie so, durch logisch über Kundenanforderungen nachdenken im Prozess sozusagen, einfach machen.
Ja. Wie waren, also du hast jetzt gerade schon so ein bisschen diskutiert, so ein bisschen so diese Anfangsphase, so voll aus dem Produkt heraus gedacht, so eher aus dem Kundenproblem heraus gedacht, gar nicht so irgendwie so erst dieses Geschäftsmodell und dann das Produkt. Kannst du die Anfänge vielleicht so ein bisschen nur kurz so einmal so skizzieren, wie das für dich damals vielleicht einfach persönlich so ein bisschen war? Weil das ist ja schon irgendwie auch schon einfach, wo das Produkt heute steht und von wo ihr gestartet seid. Das ist so from zero to hero in irgendwie 7 Jahren irgendwie und das ist jetzt so komplett komplex. Was waren vielleicht so Art, wenn du es so ein bisschen so rückwirkend betrachtest, so die letzten 10 Jahre, so die wichtigsten Growth, so Marktbausteine, die euch irgendwie so wirklich so enabled haben, so wirklich jetzt auch dahin zu kommen, wo ihr jetzt heute seid?
Genau, also ich glaube, der allerwichtigste Teil war damals, dass wir, das war auch 2015, glaube ich, hatten wir schon ein ganz gut funktionierendes Produkt und Shopware wollte gerade von Shopware 4 Shopware 5 auf den Markt bringen. Ne? Also das nächste große Update. Und hatten irgendwie sich in den Kopf gesetzt, dass sie auch für die administrativen Aufgaben irgendwie einen geilen USP brauchen. Und anscheinend hatten sie den selber da zu dem Zeitpunkt nicht und fanden die Idee gut. Und wir fanden sie auch mega, sind auf uns zugekommen. Pickware ist doch irgendwie eine ganz geile, passende Lösung. Wir hatten das ja auch sozusagen zufällig einfach durch diese Kundenanforderungen in Shopware direkt entwickelt. Wir waren damals ganz exklusiv und ganz tief drin in Shopware. Und Shopify hat das erkannt und fand es eine coole Lösung, hat uns dann praktisch gefragt, ob wir nicht eine enge Kooperation eingehen wollen, dass mit jeder Shopware-kommerziellen Version schon uns so eine Basisversion von unserer Software auch mitgeliefert wird. Das haben wir dann auch kostenlos gemacht und an den Add-ons nur noch verdient. Haben wir uns ganz schwer getan und hin und her überlegt, ob das jetzt so sinnvoll ist von unserem Geschäftsmodell und so weiter, aber es war dann, haben dann gesagt, ja, die Chance müssen wir nutzen. Und das war für uns ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein, weil Shopware 5 damals auch einfach so das System war. Und jedem Shopware 5-Nutzer wurde Pickware sozusagen einmal vor die Nase geknallt, dass das für den ja eine sinnvolle Option zu sein scheint, so nach dem Motto, ne? Klar, man braucht trotzdem irgendwie ein eigenes Lager, ja, das ist immer noch unser Steckenpferd, eigenes Fulfillment, aber für jeden, der dann irgendwie hatte schon so eine Anfangsversion von Pickware sozusagen, hatte den Namen schon mal gehört und dann, ah, okay, ich will jetzt irgendwie meinen Versand da besser organisieren, dann lag das für die halt total auf der Hand, unsere WMS-Scanner, was ja bis heute unser Dreh- und Angelpunkt unserer Lösung, so mobile Geräte im Lager, die anzuschaffen, so, und dafür eine monatliche Lizenz zu zahlen. Das hat uns natürlich jahrelang auch getragen. Das war wirklich, da sind wir auf einer Welle mitgesurft, die von Shopware auch stark getragen wurde damals. So eine E-Commerce-Zeit von, weiß ich nicht, 2015 bis 2019, 2020. Das war einfach, ja, war eine gute Zeit. Ja, das hat uns extrem geholfen.
Also sozusagen, wenn man sozusagen rückwirkend betrachtet, sozusagen war die Kollaboration mit Shopware zusammen schon so der Rocket, die Rocket für Pickware.
Genau, also ich will jetzt nicht uns selber zu wenig loben, so nach dem Motto, wir haben natürlich auch ein tolles Produkt entwickelt, aber das war schon ein Meilenstein. Schon
ja, man hat's ja auch.
War für uns ein krasser Meilenstein, definitiv.
Ihr seid ja auch, also irgendwie, es passt vom Branding irgendwie auch gut zusammen, man hat euch auf einigen Messen zusammen gesehen, ja. Irgendwie, es war schon so, irgendwie so, das war jetzt nicht so irgendwie einfach dazugewürfelt oder sowas.
Nee, genau, wir haben uns da ja auch super eng abgestimmt und das Produkt dementsprechend auch immer weiterentwickelt und es lag auf der Hand, ne? Wir hatten das sowieso schon in Shopware drin entwickelt, das war, ja, ging einfach Hand in Hand, das war eine sehr gute Zeit, ja.
Vor allen Dingen mit dem Namen dann noch dazu, ne? Pickware, Shopware ist irgendwie so
als, ja, da werden wir, und unsere Farben sind auch so ein bisschen ähnlich, oder? Ja. Da werden wir oft nachgefragt, ob wir uns das irgendwie so abgestimmt haben. Das war ehrlich gesagt Zufall. Wir fanden irgendwie Pickware so von Picken, ne? Der Prozess im Lager war irgendwie cool und dann, also Pick, und dann haben wir irgendwie Wear dran geklappt. Das hat irgendwie damals, weiß ich nicht, jeder gemacht gefühlt so. Und ja, dann ist das irgendwie entstanden. Und blau fanden wir cool und fertig.
Jetzt muss man aber auch sagen, irgendwann, also so für mich im Gefühl war es so irgendwie so 2020, wo man irgendwie so ein bisschen das Gefühl bekommen hat, okay, Pickware geht nochmal in eine andere Richtung, es kommt nochmal ein ganz anderer Baustein dazu, und das war dann irgendwie sozusagen die Migration, dass ihr sozusagen auch Shopify Kunden in dieser Hinsicht bei WMS und sowas halt bedienen könnt. Wie kam es zu dieser Art Omnipräsenz, wenn ich das so formulieren darf, und was war sozusagen die Idee dahinter?
Genau, also da gab es mehrere Bausteine, die da irgendwie in einer ähnlichen Zeit zusammengekommen sind. Erstens, wir wurden als Team immer größer und dann macht man sich natürlich auch so Gedanken, naja, wir hängen sehr, sehr auf Gedeih und Verderb an sozusagen einem externen System irgendwie dran, ne, Shopware und so. Und aus einfach einer Risikoaversität oder Risikostreuung, die du auch eine Verantwortung diesem großen Team gegenüber hast, musst du natürlich irgendwie denken, okay, wo stehen wir denn in 5 Jahren? Ne? Wie geht das immer so weiter in dieser Form? Das war ein Punkt. Dann hat Shopware auch bei sich viel über den Haufen geschmissen, hat Shopware 6 rausgebracht. Ne? Das ist ja eine ganz andere Software als Shopware 3, 4 und 5. Da mussten wir dann eh irgendwie viel neu entwickeln. Und haben in der Zeit dann auch überlegt, okay, wie sieht denn unsere Zukunft wirklich aus? Ne? Dass Shopware gesetzt bleibt, war klar. Ne? Wir sind komplett in Shopware drin, die Kollaboration funktioniert super, wir sind da super bekannt. Das war komplett gesetzt, ne? Da gab es keinen Weg dran vorbei. Und dann haben wir aber gedacht, naja, irgendwie Shopify wird immer interessanter. Shopify ist ja noch gar nicht so lange in Deutschland so präsent, so nach dem Motto. Ne? Ich meine, heute nimmt man Shopify so als voll den wichtigen Player wahr, ist es ja auch. Aber selbst wenn man mal 3 Jahre, 4 Jahre oder 7 Jahre zurückgeht. Vor 7 Jahren war Shopify in Deutschland nicht da, so nach dem Motto. Ne?
Ja, die ersten Sachen kamen, glaube ich, so 2018, 2019.
Genau, da war irgendwie eine deutsche Rechtskompatibilität, ja, oder sowas, ne? Aber auch dann hat es so ganz langsam erst irgendwie angefangen. Heute sieht es natürlich anders aus, aber damals konnte man dann schon absehen, naja, Shopify ist schon dieser krasse US-Player, wenn die nicht das komplett irgendwie falsch machen oder aus irgendwelchen Investmentgründen sich wieder zurückziehen aus Deutschland, dann wird das schon wahrscheinlich interessant werden. Und dann haben wir in der Zeit so evaluiert erstmal und haben dann irgendwann gesagt, naja, wir sollten uns wahrscheinlich zu einem zweiten Shop-System hin öffnen, einfach aus diesen ganzen Gründen, die wir gerade gesagt haben. Und da wir eh gerade viel neu programmieren müssen, Shopware bleibt gesetzt, aber wir öffnen uns zu Shopify. Und wir sind damit heute, jetzt sozusagen ein paar Jahre schon vorgespult zu heute, ne? Shopify ist super präsent mittlerweile. Wir haben eine relativ gute Verteilung, ähnliche Verteilung von Neukunden bei uns zwischen Shopware und Shopify. Mittlerweile auch erreicht, weil wir den Markteintritt dann ja vor ungefähr 1,5 Jahren bei Shopify auch gemacht haben. Und wie er ja auch schon gesagt hat, man sieht uns auf einmal jetzt irgendwie überall. Das ist natürlich auch das, was wir wollen. Danke erstmal für das Lob oder für die Reflektierung von außen. hört man natürlich so gerne. Und wenn man sich heute den Markt anguckt, denken wir, dass wir da eigentlich gut aufgestellt sind. Also wenn man sich die Shop-Systeme anschaut, als Warenwirtschaft koppelst du dich eigentlich immer an ein Shop-System oder du hast ein eigenes, aber das ist eher stiefmütterlich bei den meisten. Ne? Wir haben irgendwie Shopware und Shopify vorne, wer jetzt da irgendwie am ersten Platz ist, sei mal dahingestellt. Aber wenn man sich die Liste von Top 10 Shop-Systemen anguckt, dann ist irgendwie, ja, wer ist denn jetzt eigentlich der dritte Platz? Und vor allem ist dann, würde ich sagen, wenn du die Verteilung, Marktverteilung anguckst oder Neukundenverteilung, ne, da kommt eins und zwei und dann lange irgendwie nichts, bis irgendwie ein drittes relevantes Shop-System kommt. Also für uns aktuell erstmal klar, es ist Shopware und Shopify und wir sind da ja auch anders als andere Warenwirtschaften. Wir binden nicht per Gießkanne alle externen Systeme an, sondern wir sind jetzt sehr eng gekoppelt an zwei Systeme. Früher waren wir nur an eins gekoppelt, das war super exklusiv und wir waren ganz, ganz, ganz eng von den Funktionalitäten verzahnt, aber wir haben das jetzt, glaube ich, gut transportiert in die Shopify-Welt, dass wir jetzt ein zweites System auch sehr, sehr eng mit allen seinen Details und Feinheiten anbinden können, ohne so eine Gießkanne, kleinster gemeinsamer Nenner-Prinzip zu haben. Und das bleibt jetzt auch erstmal dabei auf absehbare Zeit.
Aber hätte man dann nicht auch noch sagen können, wir nehmen jetzt irgendwie noch ein Salesforce-Commerce oder wie das genau heißt, ich weiß gerade gar nicht mehr, oder ein Spryker oder sowas als Tools mit rein, die dann auch noch mal einen ganz anderen, ja, Kundenstamm sozusagen bedienen, weil Shopware und Shopify sind ja schon relativ ähnlich. Was ist denn dann vielleicht auch euer Zielgruppe, um da vielleicht noch eine zweite Frage mit einzubauen?
Ja, genau, also selbst Shopware und Shopify sind natürlich noch ähnlich, aber die haben auch schon verschiedene Zielgruppen oder Wunschzielgruppen, die sich auch ein bisschen jetzt entwickelt haben. Und jetzt so einen ganz anderen, ich sag mal, stark auf Enterprise ausgerichtetes System wie Spryker oder Commerce Tools noch mit reinzunehmen, würde natürlich auch unsere, also ich will jetzt gar nicht sagen, ne, mit dem dritten Platz eben, es gibt interessante weitere Shop-Systeme, ja. Nur einfach von der, was für uns jetzt relevant wäre, ist der dritte Platz sehr, sehr weit weg, wer auch immer der jetzt überhaupt ist. Und das würde natürlich unsere Produktentwicklung auch ein bisschen, also schwierig machen, ne? Und sehr stark tangieren, wenn wir jetzt nochmal so eine komplett andere Zielgruppe aktuell reinnehmen würden, die nochmal ganz andere Anforderungen hat. Am Ende des Tages muss man ja auch sehen, ne? Du hast gerade nach unserer Zielgruppe gefragt, wir bedienen mit unserer Software kleine bis mittlere Online-Händler. Mittel kann natürlich ziemlich groß sein, ne? Auf jeden Fall. Aber am Ende ist es eine Standardsoftware, die ich für einen fairen Preis bei uns erwerbe, die natürlich Einstellungsmöglichkeiten hat. Die ist aber nicht eine Enterprise-Software, wo ich mit einem riesigen 30 Seiten langen Pflichtenheft hingehe und sage, ey, macht mir das mal. Das funktioniert bei uns nicht. Das ist eine Standardsoftware mit Standardprozessen, die ich ein bisschen anpassen kann auf mich und umkonfigurieren kann, auch an vielen Stellen sehr flexibel. Aber am Ende muss ich mich so ein bisschen wie bei Shopify schon darauf einlassen, was habe ich da im Preis inbegriffen und geboten. So.
Ja. Und ich sag mal so, wie es ist, wenn man sich einfach nur mal so absolut anguckt, also was da noch für ein Wachstumsmarkt sozusagen allein im Dachraum sozusagen vor euch liegt, man nur sozusagen Shopware und Shopify sich zusammenzieht, ist ja schon auch nicht klein. Also ihr kommt in den nächsten zwei Wochen jetzt nicht an irgendwelche Wachstumsgrenzen.
Genau, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, was wir uns auch sozusagen intern oft gefragt haben, oder diese Frage so, ja, macht mal mehr Shop-Systeme, das sagt sich immer so leicht. So, ne? Also das ist sehr kompliziert. Und zweitens, bei Shopware sind wir ganz gut etabliert, bei Shopify haben wir noch viel zu erreichen oder viel, viel freien Markt, den wir uns noch holen können. Das ist auch auf jeden Fall ein unserer Kernziele für die nächsten Jahre. Und ich glaube, damit sind wir erstmal ganz gut bedient. Ne? Wir sind auch eine gebootstrappte Firma, wir haben keinen externen Investor drin bisher. Von daher, wir müssen auch immer gucken, dass wir effizient mit unseren Ressourcen umgehen. Und ich glaube, mal lieber nicht zu viel machen und sich nicht so viel gleichzeitig vornehmen, ist ein echt guter Ansatz, um das dann zu machen, ja.
Jetzt, wenn man sich das einfach auch so einfach historisch nochmal irgendwie versucht, ein bisschen aufzuräumen, so seit 2020 und wie du es auch gerade beschrieben hast mit diesen Wachstumsmärkten, die jetzt gerade noch da sind, wie habt ihr euch so ein bisschen so im Marketing, aber auch vielleicht so im Vertrieb so ein bisschen als SaaS so ein bisschen dann auch platziert und wie habt ihr das aufgebaut? Irgendwie gefühlt, ich sehe euch auf jedem Event und das ist irgendwie jetzt schon seit zweieinhalb oder drei Jahren so. Also irgendwie so, wie hat das irgendwie angefangen, dass ihr das irgendwie einfach so wirklich so Face-to-Face-Marketing, würde ich fast sagen. Also es ist so, ja. Direkt präsent vor Ort zu sein. Wie hat das angefangen?
Genau, wo wir immer schon stark waren, ist auf Events präsent sein. Das war früher viel auch mit Shopware zusammen. Und weil wir ja sehr exklusiv waren in der Partnerschaft und sehr eng, wir haben dann irgendwann, hatten natürlich den Luxus, dass wir sozusagen Shopware uns auch viel im Marketing geholfen hat. Einfach dadurch, dass sie uns sozusagen ihr Branding ein bisschen geteilt haben, so nach dem Motto. Ne? Das war diese Zeit, die ich genannt habe. Und dann konnten wir aus dieser, ich sag mal, starken Position, wo wir schon ein größeres Team hatten, irgendwie auch fünf Leute Marketing und so weiter und so weiter und auch schon eine gewisse Bekanntheit, zumindest auf Shopify, Shopware gemünzt, konnten wir dann ab da auch, ich sag mal, hit the ground running, so, ne? Wir konnten irgendwie so mit viel Ressourcen recht schnell losrennen und viele Sachen gleichzeitig anfangen. Und dann haben wir halt einfach gesagt, ja, wir gehen jetzt auf Shopify-Events und dann waren wir halt da, so nach dem Motto. Ne? Also natürlich hat es immer ein bisschen gedauert, bis man dann da reinkam und angemeldet und bis man die alle kannte und ein bisschen verstanden hatte, welches Event ist cool, welches lohnt sich mehr und so weiter. Aber das ist das, was du wahrscheinlich siehst. Ne? Also von daher danke nochmal für das Lob. Das haben wir versucht, einfach überall da zu sein und so ein bisschen so diese, ja, dadurch auch eine Präsenz bei den Leuten im Kopf auch zu erzwingen. Wenn das so funktioniert, dann ist gut.
Aber ist das nicht auch einfach mega, mega teuer? Also so, weil ich stelle mir so vor, es ist irgendwie fast jedes Shopify-Meetup ist irgendwie sozusagen irgendwie sponsored bei Pickware. Viele so auch in der Szene kleinere Meetups irgendwie von zwei Agenturen oder so sieht man auch immer wieder. Pickware auch irgendwie sozusagen noch als Veranstalter mit dabei. So, wie rechnet sich das? Also sozusagen als SaaS musst du ja irgendwie auch gucken, okay, was habe ich jetzt irgendwie für Acquisition-Kosten oder sonst irgendwas.
Na klar.
Wie rechnet sich das dann sozusagen für eure eigenen Metriken?
Wobei die Meetups wahrscheinlich auch die günstigen Sachen sind und dann die Messen irgendwie die teuren Sachen werden.
Wollte ich gerade sagen, du hast ja schon gerade so auf kleineren, irgendwie fokussierten Events und so, ne? Man kann natürlich immer noch auswählen, ne? Also zum Beispiel jetzt dieses Jahr gehen wir auch nicht mehr auf die OMR, ne? Weil einfach, also wir gehen hin als Besucher, ne, aber nicht mehr mit einem Stand, weil der ROI davon ist einfach zu schwierig, ne? Und gleichzeitig haben wir eh das Problem als Warenwirtschaft, du suchst dir nicht alle zwei Wochen eine neue Warenwirtschaft und siehst dann irgendwie die Facebook-Ad, klickst auf, oder die Instagram-Ad, klickst auf jetzt kaufen, wie du es vielleicht bei einem Pulli tust oder sowas, sondern die Attributierung generell ist für uns natürlich auch schwierig, weil die Verkaufsprozesse so unfassbar lang sind und man muss definitiv mehrere Touchpoints mit dem Kunden haben an verschiedenen Stellen, der hat uns vielleicht mal auf einem Meetup gesehen, dann nochmal auf einer Messe und dann auch ein Newsletter von uns bekommen. Von daher ist die genaue Zuweisung eh schwierig, aber bei der DMX-Co war irgendwann klar, so ey, das ist nicht mehr so 100% unser, OMR, ist nicht mehr so 100% unser Event als Stand da zu sein, weil es einfach auch dann zu krass teuer wurde. Aber ja, wir versuchen natürlich trotzdem weiter überall, also man muss abwägen, klar. Wir versuchen aber eine breite Präsenz sicherzustellen. Mhm. Zum Beispiel deswegen bin ich auch gerade hier, ne? Kostet nichts. Außer Anreise und halbe Arbeitstag, so, ne? Da muss man natürlich gucken, wo man dann hingeht. Wir machen auch nicht alles. Wenn es weiterhin so wirkt, super.
Was macht denn, wenn man das vielleicht mal so runterbrechen kann, auf vielleicht 1, 2, 3 Punkte, ein gutes ERP bzw. ein gutes WMS aus, wenn man sozusagen noch mal ein bisschen da reingeht? Okay, worauf kommt es an? Wonach habt ihr Pickware entwickelt? Was sind da so die Punkte?
Was uns immer super wichtig war, und ne, auch weil ich selber Softwareentwickler bin, dass einfach die Technik stimmt, aber dadurch auch durch einen gewissen Qualitätsanspruch, der auch beim Endkunde dann später ankommt. Ne? Also wir sehen ganz, ganz viele Konkurrenztools von uns, die sind so ein bisschen, ah ja, ist ja eh eine B2B-Software. Ne? Da auf der anderen Seite sind geschäftliche Nutzer. Das ist keine Endkundensoftware, die eine breite Masse von Millionen Nutzern hat. Und die sagen also, ja, das ist doch scheißegal, ob der Button jetzt irgendwie da oder irgendwie ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, runde Ecken, sonst was. Und es ist eigentlich relativ einfach, eine von der Usability gut funktionierende Software zu entwickeln, wenn du dir von Anfang an einfach ein bisschen Mühe gibst. Natürlich kostet das, weiß ich nicht, 10-20% mehr Aufwand. Wenn du das aber von Anfang an irgendwie befolgst, dann kannst du das einfach immer mitdenken und funktioniert dann auch gut. Und das ist so ein bisschen bei uns auch das eines der wichtigen Steckenpferde. Ne? Das ist jetzt nicht so sehr eine krasse fachliche Anforderung, aber die Software ist einfach gut zu benutzen. Die sieht auch ordentlich aus. Die hat ein geiles Onboarding. Gerade wenn ich im Lager zum, weiß ich nicht, Black Friday will ich noch mal 2, 3 Leute mehr gerade onboarden oder Family and Friends helfen mir gerade mal aus. Ne? Und im Lager läuft man bei uns halt mit dem iPhone rum. Den drückst du halt das iPhone in die Hand oder die installieren es von mir kurz temporär auf ihrem eigenen iPhone. Und dann wissen die im Grunde intuitiv, wie das zu bedienen ist und zu benutzen ist. Und da gibt's auch keinen Expertenleitfaden oder der andere muss dir erst 3 Tage lang erklären, was man da jetzt machen muss. Der Button ist einfach da, wo er halt sein soll und funktioniert
das macht Sinn
von selber. Quasi. Es macht einfach Sinn, genau. Ja. Genau. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Und gerade auch bei Shopify hilft uns das jetzt nochmal mehr, unserer Meinung nach, weil die Händler da schnell irgendwie Lösungen wollen. Ne? Und tendenziell würde ich auch fast sagen, vielleicht ein bisschen unbedarfter sind und ihre Aufmerksamkeitsspanne auf viele verschiedene Bereiche verteilen müssen. Ne? Der Shop wächst gerade noch, die müssen viel auf Marketing gucken und so weiter und so weiter. Und wenn diese Lagersoftware einfach möglichst einfach ist, dann ist denen halt super geholfen, ja.
Wie ist denn das? Also, was würdest du denn sagen, ist so der größte Punkt, warum man überhaupt sowas vielleicht auch recht frühstartig schon, also in einem frühen Stadium schon braucht, weil irgendwie muss man sich auch überlegen, so ihr approacht ja auch schon irgendwie kleinere Shops und mittlere Shops, das wird sich, je nachdem wie man es aufsplittet, sind es natürlich bei den kleinen Shops dann irgendwie Leute, die wahrscheinlich irgendwie ja paar Dutzend Bestellungen im Monat machen, also vielleicht, was ist so das erste Mal, wo vielleicht so ein Need für so ein System überhaupt aufkommt, weil ich mir irgendwie jetzt, wenn ich jetzt gerade anfange, ist es vielleicht nicht das erste, woran ich denke, aber es gibt mir natürlich übertrieben viel Struktur und ihr habt natürlich noch viele andere Produkte in Pickware mit drin, die sozusagen sich auch mega lohnen, aber was ist so dieses, gibt es so ein Hauptproblem, was ihr löst?
Dann, wenn der Versand oder die Lagerhaltung dir irgendwie zu komplex wird. Ne? Ich meine, da gibt es eben verschiedene Abstufungen, wenn du jetzt eine Brand bist, die vielleicht wirklich nur ein Produkt hat, so, ne? dann ist es, also kannst du auch Fulfillment super gut machen, ne? Weil irgendwie da geht nicht viel schief, du hast praktisch einen Bestand, eine Zahl, ob die jetzt mal, weiß ich nicht, ein bisschen geringer, ein bisschen höher ist, Hauptsache, da ist genug da. da gibt es nicht so viel Komplikationen an der Stelle. Ne? Wenn du jetzt natürlich zum Beispiel ein breit gefächertes Produktsortiment hast, dann ist schon mit weniger Bestellungen irgendwie sinnvoll, da den Überblick haben zu wollen oder eben besser zu haben. Und von daher gibt es da, muss man einfach gucken, wo steigt man ein. Unser günstigster Plan sind 49 Euro und dann hast du schon diese ganzen Orga-Fähigkeiten der Software, hast du dann schon. Klar, wenn du jetzt nur ein Dutzend Bestellungen im Monat hast, dann ist das auch immer noch nicht das Ding. Dann konzentriere dich bitte mal auf dein Marketing, auf dein Umsatzwachstum erstmal. Das ist ja auch klar der Fokus von den allermeisten Shopify-Shops, was wir sehen. Umsatzwachstum ist natürlich erstmal first, ne? Du solltest aber dann nicht zu lange mit chaotischen Prozessen laufen. Was wir oft sehen, ist, dass dann die Shopify-Händler sich gar nicht so viel Gedanken machen, was dann am Ende passiert. Und dann irgendwann muss es so eine riesige Hauruck-Aktion geben. Das haben wir auch schon mit manchen unseren Händlern gemacht. Da haben wir auch eine coole Kundenstory zu. Der letztes Jahr kurz vor Black Friday dann umgestellt hat, irgendwie in den zwei Wochen davor. Und wir waren schon so, boah, ey.
Das war auch Suicide.
Genau, also unsere Software kann das leisten und die ist innerhalb von einem Tag eingerichtet, alles gut, aber so das Ganze, was du alles vor Ort vielleicht noch machen musst, an Lagerplatz-Etiketten dann vielleicht irgendwie noch kleben und noch, ich glaube, die haben das Lager sogar umgezogen gleichzeitig. Also alles vom Black Friday. Und wir waren so, ey, das irre. Ist wirklich calling for disaster. So, aber also wenn du das machen willst, wir sind on board. So, ne? An uns wird es nicht scheitern. Wir helfen euch auch möglichst viel. Aber das ist eine Arschvolle Arbeit, den ihr da habt. Ne? Und an Sachen, die da risikobehaftet sind und schiefgehen können. Aber das funktioniert. Ne? Also im besten Fall lässt man es aber nicht auf dieser Hauruck-Aktion, die dann irgendwann später notwendig ist, ankommen. Sondern tut schon am Anfang mit zum Beispiel einem kleinen Plan bei uns, schon mal starten, sich auch vielleicht als Händler mal einen Eindruck von sowas überhaupt verschaffen. Ne? Vielleicht macht man jetzt mal eine Live-Demo bei so einem Anbieter wie uns und guckt sich das mal an, was könnte mir überhaupt bieten, um wenigstens im Blick zu haben, wann wäre denn für mich zum Beispiel der richtige Zeitpunkt, weil man schon weiß, was einem die Software dann eben bieten würde. Und dann kann man dann besser den richtigen Zeitpunkt vielleicht finden.
Aber man kann pauschal jetzt nicht sagen, irgendwie, also bei uns beispielsweise beim AB-Testing kann man sagen, okay, bei 1500 Bestellungen im Monat oder so macht Sinn zu starten, so, da kann man drüber nachdenken. Es gibt jetzt nicht so diese pauschale Antwort, ja, okay, wenn du irgendwie 15.000 Euro im Monat Umsatz machst oder wenn du, weiß ich nicht, 250 Bestellungen im Monat machst, dann macht Sinn, über so eine Solution nachzudenken. Das gibt's jetzt nicht.
Nicht direkt, ne? Also was wir gern manchmal sagen, ist so ab 20, 30 Bestellungen am Tag macht es schon Sinn, über sowas dann nachzudenken. Aber es kommt drauf an, ne? Wenn jede Bestellung, wenn du nur ein Produkt hast, dann ist es ein anderer Punkt, als wenn du ein recht komplexes Sortiment hast, wenn du da irgendwie vom Paketpacken her spezielle Anforderungen hast, weil du ganz tolle Sachen da noch mit reinlegen willst oder weil das ein wichtiger Teil deiner Customer Journey ist und so weiter. Es ist immer ein bisschen Abwägungssache.
Lass uns auch vielleicht einfach, also ich finde es immer so bildliche Spiele eigentlich immer ganz gut, weil ich glaube, die Komplexität und die vielen Ebenen, die ihr sozusagen als Softwareanbieter für Kunden auf jeden Fall abdeckt, das ist schon ziemlich tief. Wie könnte man sozusagen so ein bisschen so den Vorgang verstehen? Weißt du, ich meine, also sozusagen, wie funktioniert sozusagen Pickware im täglichen Geschäft? Macht das vielleicht Sinn, dass man irgendwie sagt, okay, Marvin und ich sind ein Online-Shop und wir gehen sozusagen einfach einmal irgendwie so die Ebenen durch, was wann wie uns geholfen wird? Oder
ja.
Wie erklärst du das irgendwem? Also ihr müsst es ja auch in der Demo irgendwie irgendwie abspielen.
Also ich sag mal, ihr seid ja ein ganz unbedarfter Händler. Ja? Dann ist das, was du am meisten mit unserer Software am Tag machen wirst, vielleicht nicht du, oder dann aber wenigstens deine Leute im Lager, die du vielleicht hast, vielleicht hast du ja schon ein oder zwei oder drei, die werden mit einem mobilen Barcode-Scanner, wo ein iPhone dran ist, im Endeffekt werden die durchs Lager laufen und werden sehen, hey, guck mal, der Kunde so und so hat das und das alles bestellt. Das liegt auf den und den Lagerplätzen. Du sammelst das ein. Am Ende kommt automatisch irgendwie ein Lieferschein und ein DHL-Etikett raus. Das klebst du einfach nur drauf, legst es auf deinen Rolli, den du vielleicht noch selber zu DHL bringst oder der abgeholt wird. Und in dem Moment hat der Kunde auch seine Versandbestätigung bekommen. Ne? Also jetzt als Kontrast zu, ich habe gerade selber wieder einen recht großen Shopify-Shop bestellt und Paket kam und da liegt so ein Lieferschein drin, wo so mit Textmarker abmarkiert ist, wer jetzt, dass die drei Positionen da gepickt wurden. Und dann hat irgendwie noch jemand so eine zwei Buchstaben Initialen drauf geschrieben, um irgendwie tracken zu können, wer das jetzt gepickt hat, vielleicht falls ein Pickfehler passiert oder sowas. Diese ganzen Sachen sind bei uns halt inklusive, so nach dem Motto. Ein Barcode-basiertes Picken, du kannst keine Packfehler machen, du siehst auch, wer hat was gepackt, du siehst auch, wie lange hat das gedauert und so weiter und so weiter. Also dieser Prozess ist bei uns wirklich mega gestreamlined und was da alles automatisiert dranhängt, ist, dass diese ganze Thema wie Rechnung und Buchhaltung für dich auch mehr oder weniger von selbst erledigt ist. Ne? Also in diesem Prozess wird ja auch die Rechnung verschickt und am Ende einmal im Monat ziehst du einen Datev-Export raus und schickst ihn dann deinen Steuerberater. So. Also dieses ganze Handling-Thema von die Ware kommt aus deinem Lager zum Kunden, bieten wir dir halt eine super gute Lösung an, um das alles zu machen. Und am Ende nach dem Verkauf ist halt, ne, dein Geld als Onlinehändler darfst du nur behalten, wenn du die Ware auch beim Kunden dann irgendwie in relativ kurzer Zeit abgeliefert hast. Ne? Also ist zwar der Schritt zwei, aber weglassen ist keine Option. Ne? Also.
Ja, okay. Was ist denn dann jetzt sozusagen vielleicht von Pickware in Zukunft?
Nee, ich habe noch eine wichtige Frage.
Dann hau
tut mir leid. Dazwischen. Die Frage ist mir eben gekommen, als wir so ein bisschen drüber nachgedacht haben. Kann auch sein, dass sie vielleicht ein bisschen unnötig ist. Aber jetzt ist es ja schon so, dass viele Leute oder viele Brands, vor allem ab einem gewissen Scope, dann irgendwie eher sagen so, okay, komm, ganz ehrlich, ich source das einfach aus. Ich pack die Logistik jetzt irgendwie einfach an Drittanbieter. Das kostet mich dann am Ende irgendwie viel weniger. Dann fällt euch ja eigentlich sozusagen ein großer Teil weg. Klar, ihr habt dann irgendwie noch irgendwie die Rechnungslegung und sowas, die wahrscheinlich Sinn ergibt. Aber ist das für euch irgendwie so Potential Threat? Weil es machen ja schon viele, vor allem, wenn du auch in eine gewisse Größe kommst, ne? Also es gibt dann irgendwie noch ein paar große Inhouse-Player, die dann wirklich Produktion und Lager vielleicht noch selber wirklich haben. Aber also ich würde eher sagen, vom reinen Empfinden her ist sozusagen der Weg eher eigentlich zum Outsourcing. Wie siehst du das?
Genau, wie du schon sagst, ich glaube, es kommt auf die Brille, die man auf den Markt an. Ich würde eher sagen, dass es ab einem gewissen Punkt die größeren Player das eher wieder insourcen. Es gibt natürlich beide Stories, auf jeden Fall. Ne? Es gibt ganz, ganz große Brands, die sagen, ey, Fiege, mach mir Fulfillment outgesourced und passt schon. So. Und es gibt gleichzeitig super große Brands, die das wieder zu sich holen, weil, was du gerade gesagt hast, dass es immer günstiger ist, würde ich verneinen. Also es ist auf jeden Fall günstiger, den Versand selber zu machen. Natürlich hast du da einen gewissen sozusagen fixen Kostenblock, ne? der langsamer skaliert oder den du jetzt nicht direkt abschalten kannst, wenn du beim Fulfiller praktisch keine Ware mehr versendest und dann zahlst du nur noch Lagergebühr und die Paletten kannst du irgendwie auch, weiß ich nicht, dann rausholen oder so. Das ist natürlich sozusagen flexibler und skaliert vielleicht auch am Anfang erstmal schneller. Also ich finde es total okay, eine Story, die ich auch oft sehe und mitbekomme, ist, am Anfang muss der Shop erstmal Umsatz machen und ich will mich mit dem Fulfillment auch vielleicht gar nicht beschäftigen und ich mache das erst für relativ hohe Kosten, weil kleine Stückzahlen mache ich das erstmal extern. So, ne? Aber ab einem gewissen Punkt, wo ich eine gewisse Stabilität in mein Geschäft bekommen habe, ne, ich weiß einfach, nächsten Monat werden auch wieder, weiß ich nicht, 1.000 Leute bei mir kaufen, ne? Kann ich dann natürlich sagen, hey, guck mal, jetzt tue ich mir vielleicht eine Aushilfskraft irgendwie holen, miete ein kleines Lager an und so weiter und so weiter. Und da kommen wir dann wieder ins Spiel, ne? Weil im Endeffekt das selber machen hat immer geringere Stückkosten, als es auszusourcen, weil es ist halt einfach keine andere Firma da zwischendrin, die auch noch was verdienen will. Es kann ja auch nur so sein, ne? Und ich habe natürlich viele Vorteile, ne? Ich meine, ich habe immer einen genauen Überblick darüber, was ich in meinem Lager habe. Auch da kann sich mal jemand verzählen, aber dann gehe ich halt darüber und gucke halt. Ne? Mhm. Und das ist beim Fulfiller gar nicht unbedingt immer möglich. Ne? Also manche Fulfiller sind da ein bisschen am Ablocken oder der ist vielleicht auch ganz woanders. Du kannst da gar nicht so einfach hin. Und dann kriegst du irgendwie falsche Zahlen geliefert von deinem Bestand. Oder es geht mal eine Palette verloren. Ja, alles, ich meine, wir kennen diese Horror-Stories von LinkedIn. Eine Palette vom Black Friday oder Container vom Black Friday nicht mehr aufzufinden, so nach dem Motto. Ne?
Cloud.
Und dann hast du aber vielleicht ein Produkt, was du selber sourced in einem Prozess von 3-4 Monaten, wenn du die nächste Bestellung aufgibst. Das heißt, du musst sehr, sehr gut vorausplanen, wenn dann so ein Hiccup passiert, also mehr als ein Hiccup, ne, eher eine Katastrophe, das ist natürlich mit einem eigenen Fulfillment was anderes. Ne? Und du kannst auch viel mehr Paket machen, du kannst sicherstellen, dass es immer irgendwie da was ganz Tolles noch beiliegt, dass du mit Retouren ganz toll umgehst, dass du, da kannst du einfach einen Prozess viel, viel, viel mehr machen und es ist eben nach dem Verkaufen der wichtigste Prozess im E-Commerce, würde ich sagen.
Okay, also keine Sorgen.
Aktuell bedienen wir diesen Markt auch einfach nicht. Ne? Also wir sagen relativ klar, ey, Pickware ist für dich geil, wenn du ein eigenes Lager hast. Denken wir 5 Jahre in die Zukunft, klar, werden wir vielleicht auch dafür sagen, ey, guck mal, du hast hier eine Software, die gut mit Fulfillern arbeitet, die dich da irgendwie besser, dir da noch Benefits bietet, die eine gute Kontrolle ermöglicht. Ist aber aktuell noch nicht unser Fokus.
Okay.
Was ist denn dann vielleicht in 5 Jahren jetzt quasi noch von Pickware zu erwarten oder 3 Jahren oder vielleicht auch in den nächsten 12 Monaten? Gibt es da irgendwie noch eine krasse Veränderung? Ich nehme mal an, ihr werdet jetzt Shopify den Markt noch ein bisschen mehr angreifen, dann genau. Ein paar Shopify-Händler onboarden, aber genau. Wie sieht so die Story in den nächsten Monaten aus?
Ist interessant, weil wir haben ja jetzt gerade sozusagen diesen Marktantritt bei Shopify erst gemacht und da ist einfach noch viel für uns zu tun. Ne? Also auch wenn ihr sagt, wir sind schon sehr präsent, ist natürlich super. Da gibt es noch ganz, ganz viele Kunden zu gewinnen. Von daher sozusagen nach dieser sehr extrem spannenden Phase, die wir praktisch vor 2, 2,5 Jahren gestartet haben, bei Shopify dann die Entwicklung anzufangen und da reinzugucken, wo wir noch einen ganz neuen Markt noch mal kennengelernt haben. Die Shopify-Händler und Shop-Händler ticken auch anders. Ich glaube, da reden wir auch gleich noch mal drüber ein bisschen. Und die Agenturen ticken anders und die ganze Community ist einfach anders. Das war natürlich für uns, oder ist immer noch, aber war natürlich am Anfang eine mega spannende Phase und die ist nach wie vor spannend. Und aktuell ist aber im Vergleich zu dieser sehr, sehr neuen Erfahrung ist jetzt aktuell eigentlich so, hey, wir haben da unseren Weg gefunden, wir haben da die Füße auf dem Boden, jetzt geht es einfach erstmal die nächsten Jahre darum, damit weiterzumachen. Also mehr Features, mehr Kundengruppen, vielleicht am Pricing feilen, dann noch andere Sachen anbieten, am Marketing noch ein bisschen feilen und so. Einfach die Präsenz noch viel mehr steigern, viel mehr Kunden gewinnen. Erstmal ist das jetzt einfach weitermachen mit dem, wo wir gerade dran sind.
Was war, bevor wir sozusagen zu der einen Frage kommen, die Marvin mal stellt, was war so in den letzten 13 Jahren dann, gibt es irgendwie so einen Moment, wo du sagst, ey, das war der schönste Moment irgendwie so in der ganzen Story, irgendwie so ein Ding, was dir wirklich, wo du jetzt, also einfach, ich stelle dir die Frage jetzt und du musst irgendwie jetzt einfach darauf antworten, gibt es da irgendwie so einen Moment, wo du sagst, ey, das war irgendwie einfach ein, das war ein besonderer Moment?
Ich glaube, es gab viele besondere Momente, vor allem aber durchs Team irgendwie getragen, so, ne, also ich mache das ja auch, ich finde es immer so, ich meine, ich will jeden Tag aufstehen und was machen, was mir Bock macht. Und das macht mir vor allem auch Bock, wenn ich das mit geilen Leuten zusammen mache. Ne? Und wir sind irgendwie 65 richtig geile Leute im Team. Und da gab es, also keine Ahnung, letztes Jahr hatten wir nennen es mal Klassenfahrt, unser Team-Event. Letztes Jahr hatten wir Klassenfahrt nach Berlin. Und das war einfach, das waren, glaube ich, insgesamt nur 48 Stunden mit Zugfahrt und so. Ne? Aber wir haben uns natürlich auf dem Weg dahin schon irgendwie gut einen reingestellt. Und es war einfach so, also das waren einfach wie alles meine geilsten Kumpels. So, ne? Also und Freundinnen. So, das war einfach so ein wilder Ritt durch 48 Stunden Berlin-Neukölln. Und dann wieder zurück so. Und alle waren am Ende einfach so, Alter, ich bin komplett durch, so, aber es war geil. Ich würde das sagen, das war jetzt war eine tolle Sache. So, weil wir dieses,
voll cool.
Ich will einfach mit geilen Leuten was Geiles machen. Und das ist das, was mich irgendwie jeden Tag auch motiviert.
Auch, glaube ich, dann wahrscheinlich so ein Moment, wo du realisiert hast, okay, das ist jetzt da. Weißt du, wie ich meine? So.
Ja, genau, das ist, ja. Genau. Das, ja. Und genau, das irgendwie dieser, was natürlich geil ist, so dieser, wenn dieser Moment, wo du merkst, okay, das kann mir jetzt irgendwie auch keiner mehr wegdiskutieren. So, ne? Also die ersten Jahre fragt man sich immer so, oh, ey, keine Ahnung, implodieren wir jetzt übermorgen und so weiter und so weiter. Und irgendwann bist du dann eher so.
Fällt Shopify auf, Shopware auf einmal aus.
So, ja, keine, genau, keine Ahnung. Oder haben wir da überhaupt was Echtes? So, ja. Existiert das jetzt auch noch in ein paar Jahren? Und dann irgendwann merkst du natürlich so, und das ist dann schon ein cooles Gefühl. Ne? Ja, merkst dann so, ey, da ist was. Und das einfach durch die Jahre, die es schon da ist, wird es nicht morgen weg sein. So, ja. Ne? Und das ist was man selber natürlich massiv eben ne, mit dem Team und ich habe auch noch Mitgründer vorangetrieben hat, aber ja, das ist cool.
Du hast eigentlich gerade schon fast die perfekte Überleitung gemacht mit der Klassenfahrt nach Berlin zu der ersten von zwei Fragen, die wir jedem Gast stellen. Das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Also das wäre erstmal safe ein Bierchen, ne?
Ja, das wäre ein Bierchen, ja, schon. Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, weil ich immer noch diesen, sozusagen, wir lernen bei Shopify auch immer noch super viel, ne? Auch wenn wir jetzt vielleicht schon sehr präsent sind, ist immer noch super spannend alles für uns und wir haben natürlich, vor allem kennen wir irgendwie so die deutsche Shopify-Community jetzt mittlerweile ganz gut, ne? Aber Shopify ist, ich glaube, für Shopify ist Deutschland in der Tat so der drittgrößte Markt oder so, also schon relevant, ne?
Wahrscheinlich US, UK und dann Deutschland.
Ja, irgendwie so, oder vielleicht noch Kanada irgendwie so, vielleicht viertgrößter. Also schon irgendwie relevant, aber schon, also gerade hinter US und so schon sehr weit hinten so, ne? Und Tobi Lüttke kommt ja witzigerweise aus Deutschland und ich glaube, mit dem sich mal auszutauschen, das wäre schon irgendwie geil. Also wenn irgendjemand Tobi kennt oder
Tobi hört den Podcast.
Vielleicht eher den Podcast sogar selbst hört. Wär cool, wenn man sich mal trifft. Ja, weil ich glaube, Shopify in Amerika ist noch mal was ganz anderes und ist auch einfach eine krasse Story und krasser Erfolg. Und und trotzdem so dieses, ne, man kommt beide kommen aus Deutschland, also wir beide kommen aus Deutschland, könnte man sich sicher gut austauschen und ein paar Tipps teilen und so weiter und so weiter. Auch wenn ich jetzt den Tipp von einer Milliardenfirma natürlich schwierig bei uns anwenden kann, aber so, ja, vom Mindset und so.
Schon stark. Es gibt auch einen richtig guten OMR mit dem.
Ja, den habe ich gehört.
Der ist richtig gut. Der ist
schon ein bisschen älter, aber den habe ich gehört.
Ja, ich glaube, wurde jetzt immer neu aufgelegt. Aber da hat man auch so gemerkt, von wegen so, das ist irgendwie absolut wahnsinnig, was er da irgendwie gemacht hat eigentlich. Also es ist so die übelste Nüchternheit, aber es ist irgendwie Top 5 auch oder Top 4 der wertvollsten Unternehmen.
Auch irgendwie reingestolpert, aber halt auch, ich finde er, man kauft ihm auf jeden Fall ab und ich würde auch nicht sagen, dass das irgendwie Schauspieler ist, dass er einfach immer noch ein down-to-earth, super entspannter Typ eigentlich irgendwie ist. Und ja, ich hoffe und glaube, das bin ich auch und dann, ja. Aber könnte man sich austauschen.
Hättest du irgendwie so eine besondere Frage, so von wegen so, ey, okay, wie könnte man irgendwie das oder das machen oder so? Oder ist es einfach so von wegen so, ich will so viel über so Shopify und die Geschichte irgendwie verstehen?
Ja, für mich
war das ja auch so. Du bist ja auch sehr ein analytischer Mensch, weißt du, wie ich meine? Ich könnte mir vorstellen, dass du eigentlich mit einer Skyrocket-Frage anreißt, ja, weißt du, wie ich meine?
Weil vielleicht würde mir die noch einfallen, aber wie ich eben gesagt habe, ne, so, das ist eine Firma, die ist Scale tausendfach größer als wir so. Natürlich die Tipps und Tricks, selbst die er vor, weiß ich nicht, 10 Jahren angewandt hat, sind schon andere als irgendwie, dass ich die jetzt kopieren könnte, so. Aber einfach so dieser, so ein persönlicher Austausch, so, ne, was, ja, und einfach auch schon hinter diese krasse Story auch nochmal ein bisschen dahinter zu blicken, so, ja.
Dann lass uns doch mal überleiten in das Thema Shopify versus Shopware. Wir haben da jetzt schon ein paar Leute drin gehabt, die quasi, mit denen wir quasi über das Universum sprechen können, aber ich glaube, niemand hat so sehr diesen Kontrast auch in den letzten Jahren miterlebt, der irgendwie 10 Jahre dann schon im Shopware-Universum drin war und jetzt nochmal, du hast eben im Vorgespräch gesagt, eine komplett neue Firma hat aufbauen müssen, weil er das Shopify-Universum neu entdeckt hat. Wie war das für dich, so ein bisschen in die Welt von Shopify sozusagen mit einzusteigen, wenn du vorher erst Shopware gewohnt hast? Lass uns vielleicht damit mal einsteigen und dann zu gucken, okay, wie kann man hier so Shopify versus Shopware noch ein bisschen mehr aufdröseln?
Ja, genau, cool, dass du nochmal aufgenommen hast, weil das hat auch mir und ich glaube, hoffe auch dem ganzen Team und uns nochmal mega Spaß gemacht, nochmal so eine so einen zweiten Start hinzulegen, so nach dem Motto. Ne? Jetzt nicht mehr ganz so hemdsärmelig, so ultra wie am Anfang mit irgendwie kein Geld und wenig Leute und kein Nix, ne? Sondern mit natürlich ein bisschen Bekanntheit und ein bisschen Team oder ein großes Team schon und auch ein bisschen Geld, was da fließt. Und trotzdem war es was ganz Neues. Ne? Und es war echt eine coole Zeit. So dann wieder auf so ein erstes Meetup gehen und mal mit den Leuten sprechen und irgendwie so, wie sind die so drauf? Wer ist denn da überhaupt so da? Und erster Kontakt zu Shopify und so weiter. Ich meine, mittlerweile ist das, ne, auch schon wieder lange her, so nach dem Motto. Wir haben jetzt sind super eng mit vielen Agenturen, mit hier ja auch mit euch deswegen und sind super eng auch mit Shopify und so. Aber das war natürlich für uns auch einfach eine coole Erfahrung und nochmal noch eine neue Challenge nochmal so aufmachen, die auch potenziell sehr, sehr weitreichend und sehr groß werden kann. Ne? Was soll man anfangen? Irgendwie Händler, Community, Agenturen. Ich fand es selber super spannend, wie so unterschiedlich diese verschiedenen Gruppen auch wieder unterschiedlich sind. So.
Was waren vielleicht am Anfang, bevor du quasi wusstest, oder als du wusstest, okay, es wird jetzt Shopify-Dingens geben, wie hast du dich sozusagen da informiert? War dir das am Anfang bewusst, dass es so komplett unterschiedlich zu Shopware ist? Oder?
Nee, genau. Also ich glaube am Anfang, so naiv wie wir immer waren, so naiv wie wir die Firma gegründet haben, so, ne? Wenn uns am Anfang jemand gesagt hätte, entwickelt mal eine Warenwirtschaft und wenn ich gewusst hätte, was dann später da alles dazugehört, hätte ich vielleicht gar nicht angefangen, ja? Ja. Und sowas bei Shopify irgendwie auch ein bisschen. Wir dachten so, ja, gut, das ist halt so ein Shop-System, das nutzen Online-Händler. So unterschiedlich kann es zu Shopper ja jetzt nicht sein, ne? Klar, es ist eine SaaS-Software oder rein Cloud und hat andere Schnittstellen und so weiter, aber jo, die sind riesig in Amerika, wird schon halbwegs professionell sein, so. Also technisch wird das schon passen. Und dann haben wir irgendwie einfach losgelegt, ne? Also wir haben am Anfang nicht gedacht, dass die sich in den, heißt dann eigentlich mehr als Nuancen, ne? Dann sich die Händler und so weiter echt so stark unterscheiden, so von der Denkweise auch, so, weil das, wir wissen das vorher wissen, so, ne? Ich kannte ja nur Shopper-Händler, das waren für mich Online-Händler, die einzigen, die es gab, weil ich kannte nur die.
Wenn man jetzt so das klassische Klischee bedient, ist wahrscheinlich so der Shopware-Händler der deutsche Mittelstand und der Shopify-Händler dagegen das aufstrebende Startup. Würdest du das dann quasi so jetzt nach den Erfahrungen der letzten zwei Jahre auch bestätigen? Oder?
Genau, es gibt natürlich in beiden Systemen auf jeden Fall alles, ne? Ja. Das will ich jetzt gar nicht sagen, aber so, es bildet sich schon so eine Größe, die größte Gruppe. Ich würde schon, wenn man so ein bisschen grob kategorisieren will, weil man jetzt muss, ne, würde ich dir schon zustimmen. So, ne? Bei Shopware ist eher so der, ich sag mal, gestandene Händler, vielleicht aus dem deutschen Mittelstand, auch irgendwie so ein deutscher Mindset. Ich will irgendwie meine Daten bei mir haben. Ich will, dass das alles, ich hab relativ viel Kohle, weil ich bin schon eine größere Firma und ich möchte das einfach, dass Agentur X mir jetzt das genau alles so macht, wie ich das eben möchte, mit meinem 30-Seiten-Pflichtenheft, was wir eben schon hatten. Da passt natürlich Shopware ganz gut und deswegen sind da auch viele Kunden so, ne? Weil man kann halt auch alles anpassen. Und bei Shopify würde ich schon eher sagen, ne? Das ist so irgendwie dieser upcoming new Brand, natürlich mittlerweile durchaus auch größere am Start und auch sehr viel Neugeschäft, ne? Aber sozusagen schnell gewachsen oder am schnellen Wachsen gerade, eher noch nicht so sehr auf Prozesse fokussiert, einfach mal gemacht, ne? Hauptsache Umsatz in den Shop bringen, ist ja auch fair, ne? Am Anfang muss man erstmal machen. Und ja, so würde ich das schon ein bisschen kategorisieren. Und gleichzeitig kommt damit eben auch einher, dass das Mindset irgendwie unterschiedlich ist. Ne? Also der Shopify-Händler, der fängt erstmal an zu verkaufen und dann irgendwie irgendwann sehr viel später, Monate, vielleicht sogar Jahre, denkt sich so, ach, im schlimmsten Fall Jahre, ja, irgendwie Rechnung, Buchhaltung, Finanzamt, das will, also oh shit, so nach dem Motto, ne? Und dann merkt er so, oh, ich muss jetzt ganz schnell irgendeine Lösung einführen oder irgendwie dieses Problem lösen. Und der Shopper-Händler kommt eher schon mit der Anforderung sozusagen zu uns. Ne? Der sagt, das ist mal ganz dumm gesagt, das stimmt natürlich nicht 100%, aber so, der Shopper-Händler macht gefühlt einfach Umsatz, ja, und muss sich auf Marketing gar nicht so krass fokussieren, weil Umsatz ist irgendwie da. Natürlich macht der schon auch Marketing, ja, aber und der kommt viel konkreter mit, ja, ich habe irgendwie ein Lager und ich habe hier irgendwie ein Prozessproblem und ich will halt eine Software haben, die das jetzt irgendwie für mich regelt, zeigt mir mal euer Produkt, so nach dem Motto, ne? Und bei Shopify müssen wir viel mehr noch eher erstmal erklären, warum er denn sowas jetzt eigentlich braucht, so nach dem Motto, was wir da anbieten und was da der Benefit ist, ne? Ich habe gerade erst wieder von einem großen Händler, großen Merchant auf Shopify ein Paket bekommen und dachte mir so, ey, das in der Größe, das kann nicht sein, dass da so ein Papierzettel mit Kuli abgehakt drin liegt, so, das kann nicht sein, ja, natürlich sind wir mit dem im Gespräch jetzt.
Sehr gut.
Ja.
Direkt danach angerufen.
Direkt angerufen. Vogel hier.
Stark, aber würdest du dann sagen, es gibt auch quasi die gleichen Unterschiede in den Communities von den Seiten, weil es, ob man das jetzt auf Agentur, auf Händler oder Communities per se bezieht, ist, ich glaube, man kann das schon ziemlich krass aufsplitten. Ne? Bei Agenturen, wenn wir vielleicht da als nächstes reingehen, ist es auch irgendwie so, dass gefühlt ich glaube, das sind auch deine Worte sozusagen im ersten Gespräch mit mir gewesen, die Shopware-Agenturen irgendwie so alles mäßig in diesem Shopware-Kosmos dann machen, aber Shopify halt irgendwie viele kleine spezialisierte Agenturen rausgebracht hat. Wie siehst du den Bereich?
Genau, ja, oder die spezialisierten Agenturen sind zu Shopify gekommen, so, ne? Ja. Weiß, Hände, weiß, Ei. Auf jeden Fall, ja, also auch das Agentur-Business und deswegen auch die Agenturen ist einfach ein anderes, ne? Also bei Shopware hast du tendenziell eher so eine Full-Service-Agentur, die macht dir auch irgendwie, die hat einen Hoster noch irgendwie, mit dem sie kooperiert, die macht, bei Shopware ist ja so, du musst diesen ganzen Betrieb des Shops ja auch irgendwie gewährleisten, ne? Das ist ja ein ganz wichtiger Teil bei Shopware, Updates einspielen und so weiter und so weiter. Und da bietet die Agentur dir meistens mehr oder weniger so ein Rundum-Paket, so, ne? Auch mit SEO und so weiter. Und bei Shopify würde ich eher sagen, sind die Agenturen fokussierter auf ihre einen, also gerade so wie ihr zum Beispiel auch, das ist ein wunderbares Beispiel für, und haben so eher so, ich sag mal, ein Vertical sozusagen, wo sie da sind, ne? Irgendwie im AB-Testing, im E-Mail-Marketing oder dann schon wieder nur WhatsApp-Marketing, so, ne? Also das, man denkt, könnte ja auch sagen, ey, das ist ja irgendwie an Leute Sachen rausschicken, um damit sie dann später was kaufen, so, ne? Aber nee, dann gibt's die einen, die machen eher E-Mail, die anderen machen nur machen vielleicht nur WhatsApp und so. Und so ist das sehr aufgeteilt und die meisten Shopify-Kunden, die wir auch sehen, arbeiten mit einem Mix-and-Match-System mit Agenturen zusammen. Auch gar nicht unbedingt so dauerhaft. So, ne? Also mal die. Eine ist vielleicht dauerhaft dabei für ein Thema und bei Shopify ist eher so, du hast eine Agentur, die dich dauerhaft betreut, wechselst du vielleicht mal, aber die ist irgendwie immer am Start. Und bei Shopify eher so praktisch einzelnes Projekt, wir probieren mal da aus, die Agentur macht für uns das und dann vielleicht in einem halben Jahr machen wir wieder was mit der und so. Das ist schon anders auf jeden Fall.
Aber siehst du das als positiv oder als negativ an, dass es so gebildet ist? Weil wenn man sich so ein bisschen auch die Historie, ich würde mal sagen, jetzt von Agenturen im Shopify-Kosmos an sich anguckt, war das ja früher auch so, dass es eher auch so eher die Bauchladenagentur war und die hat irgendwie alles angeboten. Aber vor allem, wenn es so hinsichtlich so On-Site-Sachen ging, beispielsweise SEO oder A/B-Testing oder sowas, hat sich das ja sehr schnell spezialisiert und so gesehen, es wurde nur noch die Agentur genommen, die sozusagen sich auf den einen Baustein fokussiert hat, wo dann ja auch eigentlich direkt die Ergebnisse meistens eigentlich auch, sagen wir, besser ist. Also wenn du zu einer Agentur gehst, die jeden Tag nur irgendwie testet, ist das Ergebnis wahrscheinlich besser wie die Agentur, die jetzt gerade noch einen Shop baut und an guten Tagen noch ein bisschen SEO mit anbietet. Ist das nicht auch irgendwie einfach ein bisschen negativ zu projizieren auf Shopware? Also das ist ja eigentlich, also einem Trend so ein bisschen verschlossen.
Ja, ich meine, du hast gerade gesagt, mit Professionalisierung hat es natürlich auch zu tun. Es ist generell, würde ich schon noch sagen, ich meine, Shopify will jetzt auch an größere Agenturen ran, teilweise auch an Agenturen, die vielleicht früher bei Shopware oder bei Spryker und so weiter waren. Aber es ist auch was, würde ich sagen, von der Agenturgröße. Ne? Also eine große Agentur kann ja praktisch eine Abteilung für irgendeinen Bereich haben, der ist genauso groß wie die kleine Shopify-Agentur, die das macht, so nach dem Motto. Also ich würde jetzt nicht so sagen, natürlich, die ganz spezialisierte Agentur wird wahrscheinlich am Ende den besseren AB-Test machen als der Anbieter, der das unter vielen macht, selbst wenn er dafür ein dediziertes Team hat. Ich würde aber einen anderen Punkt hervorheben, das ist eher so der Sache an sich geschuldet. Ne? Bei Shopware hast du halt der Betrieb des Shops an sich nimmt halt schon einen wichtigen Teil des Business ein, so nach dem Motto, das, was damit getan werden muss. Und dafür brauchst du halt eine Agentur, die das irgendwie dauerhaft betreut. Es gibt immer noch Leute, die machen das irgendwie selber, aber immer weniger. Ne? Also den Shopware-Shop lässt du eigentlich dauerhaft von der Agentur betreuen, allein für den Betrieb. Und das ist da halt so. Und deswegen bieten die Agenturen dir natürlich irgendwie, du hast eh diese Agenturbeziehung, die bietet dir dann auch andere Sachen an. Bei Shopify fällt dieser reine Betrieb an sich weg. Das läuft auch von selber. Dafür zahlst du natürlich dann dementsprechend ja auch. Aber das läuft von selber und läuft sehr gut. Und dann kannst du natürlich sagen, ich nehme jetzt mal hier die eine Agentur und dann später noch mal die andere und so weiter und so weiter. Und du hast nicht diesen stringenten Teil, wo eine Agentur eh immer präsent sein muss. Also von daher, ja, es ergibt für mich auch irgendwie Sinn, dass das bei Shopify mehr in die Richtung geht und bei Shopware mehr in die andere Richtung. Du kannst auch mit Shopware, ich meine, ihr habt auch gesagt, ihr habt Shopware-Kunden, ne? Ihr kannst auch dir bei Shopware eine spezialisierte AB-Test-Agentur für diese eine Sache holen. Also, es überschneidet sich ja auch, aber ich würde sagen, bei Shopify eher so ein bisschen die Spezialisierung, bei Shopware ist es ein bisschen mehr die Full-Service-Agentur.
Okay, aber positiv, ob negativ, ist es.
Es kommt vom Projekt immer auf die Leute, es kommt am Ende immer auf die Agentur an. Also, es gibt gute Full-Service-Agenturen, es gibt schlechte. Mhm. Es gibt sicherlich, ich kenne mich in eurem Bereich nicht so krass aus. Ich hoffe mal, ihr seid eine gute AB-Test-Agentur, wahrscheinlich die
schlecht.
Beste.
Bodenlos schlecht.
Ihr kennt wahrscheinlich Wettbewerbe, wo ihr sagen würdet, so, boah, yo, ist nicht so geil.
Ja,
so, obwohl die vielleicht nur das machen.
Ja, ist ein guter Punkt.
Was war denn, als du vielleicht dann so gemerkt hast, okay, Shopware ist schon ganz was anderes, so die ersten zwei, drei Dinge, wo du realisiert hast, okay, das sind hier wirklich die größten Unterschiede. Also ich fand, du hast es schon gerade sehr, sehr gut zusammengefasst mit dem Kernunterschied, dass die Agentur halt mit drin ist, weil Shopware auch noch gehostet werden muss und man da ja eh die bestehende Beziehung hat. Aber gab es sonst irgendwie noch so von den Persönlichkeiten Unterschiede? Also ich kann mir das halt auch sonst sehr, sehr gut vorstellen, ja, irgendwie mit dem Mittelständler, der dann irgendwie niemals auf so ein normales kleines Meetup gehen wird und währenddessen erzählt dann aber auf so ein Meetup mit 10 Shopify-Händlern irgendein größerer Shopify-Händler warst und dabei wird noch ein Bierchen getrunken. Das kann ich mir irgendwie in einem Shopware-Kosmos nicht so sehr vorstellen. Da gibt es dann einmal den Shopware-Community-Day und das war's dann. So.
Genau, also würde ich auch auf jeden Fall sagen. Ne? Ich meine, bei der größeren Firma Mittelständler, da weißt du am Ende sozusagen gar nicht, ja, wer geht denn jetzt aber auf das Meetup? Und am Ende geht halt keiner aufs Meetup. So, ne? Shopify-Brands sind vom Team, würde ich sagen, generell natürlich noch kleiner und da ist auch mehr so eine Kultur vom Teilen von Infos auf jeden Fall. Auch viele Podcasts ja in dem Bereich und so. Meetups und die Meetups sind da, oder ich würde sagen, sagen wir mal Community einfach. Bei Shopware ist die Community mehr agenturfokussiert und wird von Agenturen auch getragen, die sich untereinander austauschen. Man kann bei Shopware ja auch das Open-Source-Modell, ne, man kann auch mitentwickeln, dann die Entwickler sind auch teilweise untereinander vernetzt und so. Das ist eher so eine aus der technischen Agenturgeschichte getrieben, die Community, würde ich sagen. Und bei Shopify ist sie sehr händlerfokussiert. Das war für uns auch krass so. Ne? Auf den Meetups sind praktisch nur Händler. Bei Shopware triffst du oft viele Dienstleister und Agenturen. Und die sind auch irgendwie in Slack connected und so weiter und so weiter. Und genau, bei Shopify ist es so der krasse Fokus auf die einzelnen Händler und auf deren Stories und so. Und die teilen die auch gerne, weil sie irgendwie auch schnell gewachsen sind. Und das ist so ein ganzen, da auch einfach so ein, ja, man das halt einfach so macht und das so der Duktus ist sozusagen. Das fanden wir schon auch interessant. Da mussten wir teilweise dann auch nochmal nachschärfen, ne? Weil also in unserem Marketing, wie wir an den Markt rangehen, ne? Weil bei Shopware haben wir ein unglaublich breites Agenturnetzwerk und da ja in den fast allen Projekten eine Agentur drin hängt, sind die natürlich für uns so ein Dreh- und Angelpunkt, um an die Kunden ranzukommen. Bei Shopify haben wir ja gerade aufgelistet, ne? Hast du vielleicht manchmal gar keine Agentur, du hast nur eine für AB. Ich meine, wie oft empfehlt ihr jetzt Pickware? Ja, weiß ich nicht, wenn das Gespräch darauf kommt, aber es ist, ich glaube, die Frage kommt in euren Gesprächen halt gar nicht unbedingt so oft auf. Vielleicht mal nebenbei, ja. Von daher, und wir haben am Anfang hatten wir gesagt, okay, wir müssen jetzt alle Shopify-Agenturen bei uns onboarden. Vor zwei, drei Jahren waren noch gar nicht so viele. Wir hatten dann relativ schnell praktisch alle, die irgendwie nicht ganz krass abgelehnt haben, so nach dem Motto, was wenige waren, hatten wir dann geonboardet. Und wir waren so, ja, okay, das ist jetzt irgendwie nur ein Dutzend und das war's jetzt und warum kommt da nichts? So, ja. Ne? Und dann haben wir zum Glück das relativ schnell gemerkt, weil so viele waren es ja auch nicht und haben dann nochmal krass umgestellt, aber hey, wir müssen für die Endkunden, für die direkten Händler, die müssen wir viel mehr ansprechen im Marketing. Klingt jetzt vielleicht erstmal logisch für den Außenstehenden, ne? Aber für uns, aus der Shopper-Welt kommt, wir haben immer dieses duale Modell mit den Agenturen als Gatekeeper, hat für uns super gut da funktioniert als Multiplikator, wir haben ganz, ganz tolle Agenturen auch. Und bei Shopify ist es ein bisschen anders. Es geht auch über Agenturen, aber du musst auch die Händler definitiv, würde ich sagen, eher vielleicht noch mehr direkt ansprechen und überzeugen.
Ich weiß nicht, ob du noch irgendeine Frage hast,
Moritz. Also man kann es ja tendenziell auch noch so ein bisschen so, also wir hatten, ganz am Anfang haben wir so ein bisschen sozusagen die Art des Shop, also ein Shopify-Shop-Betreiber und ein Shopware-Shop-Betreiber so charakteristisch so ein bisschen beschrieben. Dann haben wir so ein bisschen über die Agenturlandschaft und die Community gesprochen. Wenn man es jetzt nur sozusagen auf den Shop-Betreiber sozusagen fokussiert, wie ist da beispielsweise deine Meinung so hinsichtlich so Accessibility, wie ist so, also wie startet man jetzt so ein bisschen? Aber so, das ist ja irgendwie so schon eine grundlegende Frage. Bin ich jetzt irgendwie Fan vom FC Schalke 04 oder gehe ich zum Borussia Dortmund? Irgendwie, das ist ja schon irgendwie so eine Grundsatzfrage. Was sind so deine Gedanken, wie man irgendwie erstmal sozusagen das richtige System auswählt?
Du meinst, wenn ich mich zwischen Shopify und Shopify
entscheiden muss? Ja, also sozusagen man die dritte Dimension des Shopbetreibers sozusagen noch mit reinnimmt.
Genau. Das würde ich rückgreifen auf das, was ich eben schon gesagt habe. Ne? Wenn ich eine Firma bin, die mit einem 30-Seiten Pflichtenheft wo reingehen will und sagen will und das Budget dafür auch hat, weiß ich nicht, 100, 200, 300.000 Euro oder noch mehr und sagt, ey, ich will jemand, der, das ist einfach meine Erwartung, weil das in anderen Bereichen für mich auch so läuft, ich will jetzt jemand dieses Pflichtenheft geben und mein Geld und der macht das dann alles so für mich. Dann ist wahrscheinlich Shopware die bessere Lösung für mich. Und dann habe ich auch meine Daten irgendwie, das passt dann oft meistens so zusammen, ne? dieser deutsche Mindset, ich habe meine Daten bei mir und ich habe irgendwie das alles, also sowohl die Hoheit als auch irgendwie datenschutzmäßig, US und keine Ahnung und so weiter. Ob das jetzt die richtigen Bedenken sind an der Stelle, will ich jetzt gar nicht bewerten. Ne? Aber es gibt einfach Firmen, die ticken so, ne? Gerade so die aus Deutschland. Dann bin ich da wahrscheinlich besser aufgehoben. Wenn ich jetzt ganz neu und frischer Markt bin und will einfach erstmal ausprobieren und ich muss erstmal Umsatz überhaupt in meinen Shop reinbringen oder ne, zu meinem Produkt bringen, dann bin ich wahrscheinlich bei Shopify erstmal besser aufgehoben, weil das kann ich mir mit zwei, drei Klicks, ein bisschen übertrieben, aber aufsetzen und dann bin ich da schnell am Start und kann erstmal gucken, ob überhaupt irgendjemand mein Produkt haben will und so den Preis haben will und mit dem Marketing haben will und so weiter und so weiter. Das sind ja dann Sachen, die sich für mich da am Anfang stellen und nicht so sehr der Betrieb meines Shops oder ob die Buttons da jetzt irgendwie so aussehen oder sowas. Das lenkt mich dann eher von diesem, ich muss erstmal überhaupt ein Business haben, dann irgendwie ab.
Aber ist sozusagen nicht dieser Community-Plan von Shopware eigentlich sowas, was da auch irgendwie so ein bisschen drauf abzielen soll? Weil ich stelle mir das jetzt so vor, also sozusagen, wie entstehen neue Shops? Ich würde sagen, mehr neue Shops entstehen, weil irgendwie Leute sagen, okay, ich habe ein cooles Produkt und ich fange jetzt irgendwie fast bei null an. Das ist ja so gesehen, okay, dann kannst du nur zu Shopify gehen. Also ich will jetzt nicht sozusagen das, was du gerade gesagt hast, auf die Goldwaage legen, aber das wäre jetzt so gesehen das, was man rausziehen könnte. Jetzt ist es ja schon so, dass Shopware auf der anderen Seite ja schon irgendwie auch versucht, so mit dem Community-Plan irgendwie sozusagen dahingehend zu wirken. Aber das kommt irgendwie gar nicht so richtig in die Erwägung mit rein.
Ja, heute würde ich sagen, nicht mehr. Ne? Also früher war das natürlich klar so. Da gab es viele auf diesem kostenlosen Plan, die mehr so ein bisschen, vielleicht, man hatte selber ein paar IT-Skills, hat sich mal auf dem FTP-Server eingeloggt, hat da irgendwie die Software hochgeladen. Ich würde so hart sagen an der Stelle, das hat sich halt einfach überlebt. So, ne? Also heute gibt es halt, fast jede Software kommt heute irgendwie aus der Cloud. Ich muss mich nicht mehr auf den FTP-Server einloggen. Zumindest nicht als ich bin der Shop-Betreiber. So, ne? Agentur, klar, kann das machen.
Allein das schon, wenn du das irgendeinem Shopify-Händler gerade erklären
der musst, weiß, ist, der nicht, weiß, was du redest.
Ja, genau.
Also das ist wirklich, also, und genau, das ist,
dem FTP ein Begriff ist, ja, hat genau. Ja seinen Shop schon aufgesetzt.
Ja, genau. Also ja. Das ist, glaube ich, einfach der Unterschied heute. Also diese alte Idee von, und das war früher, ich meine, das ist genau das Gleiche wie, das Internet stand früher aus super vielen Einzelwebseiten, so, ne? Von irgendwelchen kleinen Web-Admins, die halt so ein bisschen Skills hatten, die haben sich dann irgendwo so ein Webspace hochgefahren und da irgendwie eine kleine Page drauf gemacht. Das gibt es ja heute sogar nicht mehr. Dann gab es irgendwann Blogs, die dann auch schon meistens eher bei einem größeren Anbieter gehostet waren. Und das, ich meine, ich will nicht sagen, dass diesen Teil des Internets nicht mehr gibt, aber der ist auf jeden Fall viel kleiner geworden versus irgendwie Social Media und andere Bereiche, die heute eher dominieren. Und so ist würde ich sagen, wie noch Händler heute den Einstieg ins Shop-Händlerleben findet oder Shop-Betreiberleben, ist halt einfach anders zu dem, wie der vor 10 Jahren war. Es gibt einfach diese einfache Lösung und Cloud ist halt einfach
die Zukunft.
Ist halt heute, ja, die Gegenwart.
So, ja. Ne?
Also, ja.
Wenn man jetzt abschließend sagen müsste, was ist das bessere Shop-System?
Boah. Kommt drauf an. Also ich habe ja gerade versucht, die beiden.
Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber.
Ich habe ja gerade versucht, die beiden
Zielgruppen. Ich hätte die Frage auch eigentlich ein bisschen anders formuliert.
Und,
ich hätte eigentlich
und Shopware macht das ja auch mittlerweile. Ne? Also Shopware sagt, hey, unser ICP fängt nicht mehr bei praktisch 0 Euro Einsteigern an, sondern wir gehen in diesen Mid-Market rein, da wollen wir Kunden gewinnen. Ja,
ich bin gespannt. Könnte man jetzt auslegen, wie man will. Also tendenziell das, was. Ja, naja. Wir lassen das so stehen, glaube ich.
Ich bin gespannt. Na gut, dann lass uns doch mal zum Abschluss der Folge zu der zweiten von zwei Fragen kommen, die wir hier im Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Ja, interessant, habe ich mir auch Gedanken zu gemacht. Der beste Ratschlag war, glaube ich, für mich, man kriegt so super viele Ratschläge, ne? Aber war einer, hab nicht zu viel Angst vor Preiserhöhungen. Das hören jetzt vielleicht unsere Kunden oder Interessenten nicht so gerne an der Stelle. Ne? Aktuell für Shopify 6, Shopify erstmal in absehbarer Zeit nichts geplant. Toi, toi, toi. Aber wir haben, das geht für mich eher so um die Vergangenheit von Pickle. Wir hatten ja vorhin das Pricing, ne? 1.995 Euro Fixpreis. So, das ist natürlich erstmal ein Sümmchen, aber für dauerhaft, das hat ja praktisch eine dauerhafte Kundenbetreuung eingeschlossen. Ja. Wie soll das funktionieren? Und ich glaube, unsere ersten Sachen haben wir irgendwie für 99 Euro monatlich oder so verkauft. Und das war für uns damals schon irgendwie viel Geld. So, ne? Aber wir haben dem Kunden dafür eine richtig krasse Software geboten. Ne? Und das war einfach, der Preis war damals schon vielleicht ganz am Anfang mal gerechtfertigt, aber wir sind eine IT-getriebene und produktgetriebene Firma. Ne? Wir entwickeln jeden Tag unser Produkt weiter und wir machen jede Woche mehrere Releases an den verschiedenen DHL und WMS und so, was wir alles so haben, ne? an Integrationen und an Produkten. Wirklich jede Woche mindestens eine Handvoll Releases an den verschiedenen Bereichen. Wir haben ja, wie gesagt, ein großes Entwicklerteam. Und dann irgendwann hat das überhaupt nicht mehr Schritt gehalten. Ne? Unsere Software kostete immer noch 99 Euro. Und es war so dieses riesige Ding dann irgendwann schon geworden nach ein paar Jahren. Und dann haben wir uns aber super schwer getan. Na, die Kunden vergraulen wir. Und wenn wir da jetzt, und ich glaube, wir haben dann 30 Euro draufgeschlagen, also auf 129. Also war jetzt auch nicht so klar. Dann kam natürlich der eine so, ey, 30% Preiserhöhung ist ja krass. Ja, aber absolut gesehen ist es immer noch ein winziger Preis. So, ne? Klar, waren jetzt irgendwie 30 Euro da drauf, waren theoretisch 30% ist irgendwie viel oder so. Ja, keine Ahnung. Aber absolut gesehen war das ein Niveau, absurd, weil ich meine, ein Online-Händler, der nicht 30 Euro mehr im Monat mehr zahlen kann, der muss vielleicht sein Business an einer anderen Stelle irgendwie hinterfragen. So, ne? Also das war eine wichtige Erkenntnis und die mir da in der Zeit auch mal jemand gesagt hat, so ey, wir waren eine andere SaaS-Company, wir haben schon irgendwie öfters mal eine Preiserhöhung gemacht und das lief immer besser, als man als befürchtet oder als erwartet. Und die Kunden haben sogar eher gesagt, ey, Wertigkeit, so, wir haben teilweise auch Feedback bekommen, so, ja, geil, so, also, natürlich feiert kein Kunde jetzt an sich einfach mehr Geld zu zahlen, aber teilweise haben die echt so, hey, ja, ihr wart eh immer viel zu billig, so, voll cool, dass ihr jetzt, also, wir supporten euch gerne auch mit irgendwie einem doppelten Betrag, weil das ist immer noch fair und ihr liefert eine geile Software, ihr macht geilen Support, ihr seid immer ansprechbar. Wir kriegen ja auch super viel Lob auf allen Kanälen, gerade für dieses so, wir sind eine echte Company, man kann uns echt anrufen und echt mit uns sprechen, auf einer Messe treffen und wir wenn du uns sagst, das Produkt funktioniert bei dir irgendwie gerade nicht oder ob du jetzt gerade einen Fehler gerade hast oder ob du einfach sagst, dein Case ist da nicht abgebildet, du kannst mit uns eine sehr echte, also du kriegst da sehr echtes Feedback zu, ne? Wir sind nicht so diese Riesendinge, wo die E-Mail dann irgendwo im Nirvana landet und keine Ahnung so, ne? Also wir sind sehr nah dran und reagieren echt auf dieses Feedback und das schätzen die Leute auch sehr und das sieht man auch in den Bewertungen, schlägt sich das nieder.
Und es ist auch, glaube ich, einfach zu sagen, man darf, muss es ja auch sozusagen aus Company Scope sehen, den Preis zu erhöhen, was das einem selber sozusagen für eine neue Freiheit gibt und auch sozusagen, wie stark es die eigenen Metriken verbessert, ist extrem krass.
Die Händler wollen auch, dass unsere Software weiter existiert, ne? Und ich meine, Kosten steigen einfach mit der Zeit. Unsere Software ist krasser, wir bieten da mehr an. Und dem Händler ist erstmal mehr geholfen, wenn die Software in 5 Jahren noch existiert, als wenn wir irgendwie immer am Hungertuch nagen und irgendwie persönlich hinterfragen, ob das Ganze hier überhaupt Sinn macht, so nach dem Motto, jetzt mal hart gesagt. Ja.
Und ab dem Moment hat Samuel alle 3 Monate den Preis um 30% erhöht.
Finde ich gut.
Aktuell in 3 Monaten keine Pläne.
Aktuell in 3 Monaten keine Pläne. Den finde ich gut, den merke ich mir. Wenn irgendwann mal fragen sollte. Nee, gut. Also mir hat es viel Spaß gemacht.
Danke, dass du vorbeigekommen bist.
Sehr gerne.
Bin gespannt, wie ihr Pickware dann noch auch im Shopify-Kosmos weiterentwickelt werdet. Ich glaube, da kann man uns noch einiges mit beobachten, mit ansehen. Und ja, danke für die Zeit.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ciao.
Ciao, ciao.
Und jetzt hier am Ende noch ein kleiner Hinweis an alle Shopbetreiberinnen und Shopbetreiber, die diesen Podcast hören. Vielen, vielen Dank für den Support. Marvin und ich haben uns ein kleines Special überlegt, was wir das erste Mal in diesem Podcast anbieten wollen. Und an jede Brand, die bis zum 31.05. über diesen Podcast auf uns zukommt und in einem unserer Testing-Programme startet, es ist tatsächlich so, dass wenn ihr nachweislich sagt, dass ihr das hier gehört habt, wir ein AB-Test, also ein Experiment im ersten Monat unserer Zusammenarbeit, komplett for free oben drauflegen. Wir sozusagen einfach noch ein bisschen mehr Insights für euch generieren. Das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Angebot für jeden, der mal mit ein bisschen mehr Wert ins Testing starten wollte. Einfach über LinkedIn auf Marvin oder mich zukommen. Wir melden uns dann einfach ASAP bei euch, würden einen kleinen Call aufsetzen. Und wenn ihr dann startet, kriegt ihr das hin, kriegen wir das alle zusammen hin. Und noch ein kleiner Hinweis, wie gesagt, begrenzt bis zum 31.05. Und wir sind gespannt. Wir danken allen, die diesen Podcast bis hierhin verfolgen und uns auf unserer Reise begleiten und möchten damit ein bisschen was zurückgeben. Also wenn das passt, gerne kleine Nachricht auf LinkedIn und dann sehen wir weiter. Vielen, vielen Dank. Ciao.